Hallo, hallo, hallo. Wem gehört denn diese engelsgleiche Stimme hier am Samstagmorgen? Das ist ja wohl nicht der Stefan GW303. Na, ich befürchte doch. Wir sind heute früh nach Potsdam gefahren. So, wir haben das jetzt schon ein paar Mal probiert, irgendwie einzutüten, hat aber bisher immer nicht so geklappt. Einmal war er verkatert, einmal war ich verkatert. Und heute haben wir uns beide fit gehalten. Aber für mich ist trotzdem noch ein bisschen früh. Ja, dann müssen wir jetzt durch. Wenn ich er sage, dann meine ich tatsächlich den Konstantin. Und der macht was ganz Besonderes für die Kultur, nämlich ein Heft, das regelmäßig herauskommt. Gerade kam die 12. Ausgabe davon und das Heft heißt Betonkultur. Das habt ihr womöglich schon mal gesehen, das liegt in vielen Dosenläden aus. Und da sind Fotostrecken drin, die porträtieren dann jeweils Künstler und geben denen Raum, um ihre Werke auch nochmal anders zugänglich zu machen. Das Besondere daran ist, Betonkultur ist immer kostenfrei. Da kommen immer 10.000 Hefte von raus und die kann sich jeder einfach für kostenlos mitnehmen und das ist ein wahnsinniger Aufwand, so ein Heft zu machen. Und das ist unfassbar krasse Arbeit für die gesamte Kultur und ich feiere das. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich da heute jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen darf. Das ist ganz cool. Die Connection klargemacht hat damals Quad und der hat damals tatsächlich auch schon die Connection klargemacht zu Mozza. Habe ich ganz vergessen, mich zu bedanken, glaube ich. Also dann hole ich das an der Stelle mal nach. Vielen, vielen Dank fürs Türen öffnen. Das ist sehr sportlich, freue ich mich. Und dann können wir jetzt hier tatsächlich heute in Potsdam mal rumschauen und uns mal erkundigen, wie das läuft. So ein Heft, wie viel Arbeit darin steckt, so, wie man überhaupt auf die Idee kommt, das schon so lange kostenfrei anzubieten und. Also, ja, da holen wir gleich erstmal ein paar Infos. Und ich trinke jetzt erstmal noch einen Kaffee. Boom. In der letzten Ausgabe war Pride von CRN. Tatsächlich war auch unser Bekannter der Nitro hier in dem Heft. Vielleicht, ja, aufmerksame Grauwert 303-Hörer haben vielleicht schon mal von dem gehört. Und ja, da waren noch einige andere Kandidaten dabei. Ich habe gerade noch mal die 12. Ausgabe hier. Ich denke mal, wenn wir gleich dort vorbeikommen, im Headquarter von Betonkultur, dann gibt es da bestimmt auch noch ältere Ausgaben. Dann schauen wir mal durch, wer sonst schon alles dabei war. Und wie die ganzen Prozesse überhaupt laufen. Wo kommen die Fotos her? Wie steht es um die Sicherheit? Wer kann alles was einsenden? Wie kommt man in das Heft? So, das ist ja für viele vielleicht auch interessant. Ne? Für einige aktive Jungs und Mädels, die sich draußen rumtreiben und vielleicht auch noch mal ein bisschen eine Bühne haben möchten. Mit coolen Fotos, mit schönen Einsendungen. Und ich sehe, es gibt einige Firmen, die das Heft sponsern. Ja, das interessiert mich tatsächlich, wie man sowas finanzieren kann. 10.000 Hefte für Umme. Ah ja, guck. Und wer ist direkt ganz, ganz nah an der Zielgruppe? Der gute Herr Dr. Gau. Der wirbt nämlich auch hier in dem Magazin. Der hat eine eigene Seite. Muss ich immer lachen.
So, klingeln bei...
Nachbarn am Geburtstag, ja?
Ja, das war so angenehm, hey. So.
Hi. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Steffen, was geht?
Du hast ja einen kleinen lustigen Trollschuh da.
Ist es okay, wenn ich sofort laufen lasse?
Klar.
Ja, das letzte Mal. Also ich meine, wir haben ja beide einmal verpasst, ne?
Genau.
Einmal hast du verpasst und brauchtest noch ein bisschen mehr Schlaf und einmal habe ich verpasst und brauchst noch ein bisschen mehr Schlaf.
Das stimmt wohl. Aber ich will dann auch, wenn ich mich mit dir zu so weit hier treffe, dann auch topfit sein, weißt du?
Ja.
Wir hätten das beim letzten Mal auch trotzdem machen können, aber so eine halbherzige Nummer halb besoffen ist ja auch scheiße.
Das geht schon besser. Also ist schon cool, wenn man sich dann einmal peilt und sich schön macht.
Jetzt machst du schon Fotos. Die Ausgabe 12 liegt da oben nur so halb verknittert. Ich hatte nur noch 2 im Rucksack, aber ich habe hier ein Päckchen, das können wir gleich mal zusammen aufmachen.
Ist nicht schlimm, die Ausgabe 12 habe ich selber dabei.
Sehr
tatsächlich
schön.
Auch. Habe ich vorhin noch mitgebracht und vorhin noch durchgeschaut.
Das ist auch die erste, die du hast, oder hast du...
Nee, ich hatte vorher schon mal welche in der Hand. Ich glaube, ich hatte damals, vor ganz langer Zeit, hatte ich irgendwann mal die Nummer 7.
Okay.
Schau gerade, ob sonst irgendwo klingelt.
Nee, bei Ausgabe 1 und 2, ich meine, das ist 11, 12 Jahre her. Da
die 10er. Die 10er hatte ich auch irgendwann.
Die 10er hat einfach ein schönes Cover, ne? Für dich persönlich. Für den Sommer, für eine Sommerausgabe.
Ja, pass auf, wenn es losgeht, würde ich einmal fragen, wer bist du, wie heißt du, was machst du?
Also ich bin der Konstantin, komme ursprünglich aus der Werbung, aus der Grafik, habe da ewig in Druckereien gearbeitet und so weiter, in Agenturen. Und darum geht es hier heute eigentlich gar nicht, sondern eher um das Graffiti-Magazin. Und damit, da habe ich tatsächlich auch schon vor 11, 12 Jahren angefangen, habe ein, zwei Ausgaben rausgebracht. Für die dritte hat es dann nicht mehr gereicht. Also die habe ich noch gelayoutet, die war fertig. Aber da konnten wir leider nicht in Druck gehen, weil wir nicht genug Geld durch Anzeigen generiert haben. Und dann viele Jahre später, das müssten jetzt inzwischen auch schon wieder 4, 5 Jahre her sein, war ich mal ein Jahr arbeitslos und hatte wieder viel, viel Zeit und Lust und Laune. Und dann habe ich das nochmal in Angriff genommen. Ja, und seitdem kommt sie halbjährlich raus. Inzwischen mit einer echt guten Auflage, wie ich finde. Und ja, das ist das, warum wir uns hier heute treffen.
10.000 Stück kommen daraus. Sag mal, ist es okay, wenn wir Musik im Hintergrund ausmachen? Ja, wie bist du überhaupt jemals auf die Idee gekommen, einen Graffiti-Merk zu erstellen? So, und was war denn der erste Impuls damals vor? Vor wie vielen Jahren war das?
12 Jahre sind es jetzt inzwischen, müsste ich lügen. Ja, der Impuls, also ich war natürlich Graffiti-Sprüher. Meiner Meinung nach jetzt nicht der krasseste, also ja, natürlich nicht der krasseste. Und habe immer so nebenbei versucht, irgendwie Sachen zu machen, die ich cool fand. Und ein Arbeitskollege von mir hat damals so ein Gratis-Magazin gemacht, allerdings mit einem ganz anderen Inhalt. Also da ging es nicht um Graffiti, sondern ein ganz anderes Business. Und das fand ich interessant, fand ich cool und habe versucht, das zu kopieren. Ich meine, so ein Gratis-Magazin kennt ja auch jeder aus seiner Stadt. Das ist ja jetzt nicht neu erfunden. Da gibt es Stadtteile-Magazine und so weiter, die sich halt durch Werbung finanzieren und dann gratis verteilt werden können. Genau, und da war ich Anfang 20, vielleicht auch erst 20, irgendwie sowas, und hab das mit der Ausgabe 1 und 2 versucht, und das hat prinzipiell funktioniert, aber lief recht schleppend so.
Und sorry fürs Unterbrechen, jetzt überlege ich einmal kurz zurück, das wird dann so 2010 um den Turn gewesen sein, ja?
Genau, Ende 2010. 2010 müsste
das gewesen sein. Okay, und das war die Ära schon noch deutlich vor Instagram?
Ja, auf jeden Fall.
Und Internet war schon groß, gab da wahrscheinlich schon einige Graffiti-Portale, aber lief da noch viel über analoge Fotos? Fotos tauschen, sich gegenseitig treffen und Bilder zuschicken und sowas?
Ganz genau, damals ist das alles auch noch wesentlich regionaler passiert. Da hat sich's wirklich hier mehr oder weniger auf Potsdam konzentriert und ein Stück weit Berlin. Und inzwischen ist das ja wesentlich, also deutschlandweit quasi. Also wobei wir immer noch versuchen, den Fokus auf Berlin und Potsdam zu halten, aber natürlich holt man, wenn man die Dinger in ganz Deutschland verteilt, auch immer mal wieder deutschlandweit was mit drin. Und genau, also 2010 war das, da gab es noch nicht so viel Internet. Ich sag mal, ich glaube Graffiti-Box. Ich weiß nicht, ob die Leute sich noch an diese Graffiti-Box-Seite erinnern können.
Ja.
Das war so das Highlight. Da konntest du eh mal die Woche reingucken, da waren 10 neue Bilder hochgeladen und das war so das Internet. Und klar, Facebook gab es auch schon. Und da haben immer viele gesagt, mach mal auch eine Facebook-Seite, dass du da auch mal hochladen kannst und so. Und da war ich am Anfang immer ein bisschen skeptisch und wollte das nicht, weil ich wollte ja ein Magazin machen. Also ich wollte jetzt nicht hier den Kram auch bei Facebook hochladen. Und dann habe ich aber irgendwann erkannt, dass es eigentlich auch ganz cool ist und auch irgendwie ein Zusammenspiel hat. Und diese Facebook-Seite, die ist jetzt, heutzutage nutzt ja auch kaum wieder einer Facebook, aber die hat tatsächlich auch so über die 10 Jahre, ein Kumpel hat auch einen Zugang gehabt, hat immer wieder was hochgeladen und dadurch war trotzdem immer da irgendwie so ein Betonkulturmagazin, auch wenn wir nichts gedruckt haben, auch wenn wir nichts rausgebracht haben. So. Ja, später kam dann Instagram dazu, aber das sind, wie gesagt, für mich jetzt nicht so die wichtigen Kanäle. Also mir ist nicht wichtig, dass ich da irgendwie eine Seite habe mit 100.000 Followern oder so. Ich mag da lieber eine kleine Seite, wo die Follower auch irgendwie mit dir kommunizieren, wenn du mal eine Frage hast oder so. Und ja, das ist mir in der Hinsicht auf jeden Fall wichtiger.
Wie kam es zum Namen Betonkultur? War das ein wie Brainstorm oder habt ihr das von innen heraus gespürt und wusstet sofort, wenn was kommt, dann heißt das so?
Ja, also inzwischen muss ich sagen, finde ich den Namen eigentlich schon fast eher ein bisschen unpassend, weil ja ganz viel Stahl auch in dem Magazin ist so. Also alle
Stahlkultur.
Genau, eigentlich müsste man
Stahlkultur. Ich muss echt sagen, Stahlkultur klingt ein bisschen wie eine Fascho-Band. Ja. Das wäre vielleicht irgendwie auch nicht so gut gealtert.
Nee, also wir hatten damals so eine ganz kleine Crew, die nannte sich PBM, also die drei Buchstaben waren es, das steht auch auf jedem Magazin unten links in der Ecke immer noch. Ist tatsächlich auch ein Original-Tag von mir damals, was ich dann irgendwann am Computer digitalisiert habe und weil seitdem da immer klebt. Und das nannte sich, also der ganz ursprüngliche Bedeutung war mal Plattenbau-Mentalität. Und das war halt das, was uns so verbunden hat. Wir kamen alle aus Potsdam vom Schlaz und da gibt es halt nur Platte so und da gibt es. Genau, vom Schlaz. Wir sind jetzt aktuell nicht am Schlaz, aber...
Ich wollte gerade sagen, ist es... ich habe ja auch mal in Potsdam gewohnt, das ist aber lange her. Jetzt muss ich überlegen, ist unten am Stern da die Ecke, ist das das?
Vorm Stern noch. Also ja. Wenn du aus der Innenstadt rausfährst zum Stern, fährst du durch den Schlaz durch quasi.
Ja.
Und das ist halt so richtig schön, Ghetto, Plattenbau und so weiter und so fort. Und das war halt das, was uns so verbunden hat. Und dadurch kam dieser Name halt irgendwie. Und unterm Strich gefällt er mir auch immer noch. Aber er ist halt leider ein bisschen unpassend, würde ich ganz ehrlich eingestehen. Was aber nicht schlimm ist. Und ja, inzwischen ist das so, und ich fange jetzt auch nicht an, hier nach 10, 11, 12 Jahren und so viel gedruckten Magazinen dann einen anderen Namen aufzuschreiben. Der bleibt jetzt so.
Ja, besser ist. Ja. Ist ja auch eine Institution. Okay, jetzt, und du kommst aus der Werbebranche, deswegen kennst du dich aus mit Print und sowas.
Genau.
Und das mit den kostenfreien Magazinen, stand das mal zur Debatte? Oder einen Euro müssten wir schon dafür nehmen oder so? Gab es da mal irgendwie Überlegungen in die Richtung?
Überlegungen auf meiner Seite nicht, aber es kommen natürlich viele Leute zu dir, die sich mit dir darüber unterhalten, über dein Magazin, und die immer sagen, ey, aber wenn du einen Euro dafür nimmst, ist es doch nicht schlimm oder so. Die Sache ist aber, dass wenn ich dafür einen Euro nehme, dann müsste ich mir wieder einen ganz anderen Vertriebszweig aufbauen. Also ich müsste das ja irgendwie in die Shops, also normal trotzdem hinschicken. Die müssten mir dann entweder die Magazine direkt abkaufen oder nehmen sie erstmal auf Kommission und schicken mir dann das zurück, was sie nicht verkauft haben und bla und Keks. Und das ist mir zu kompliziert und ich mag das auch nicht. Also ich will das gar nicht. Ich will, dass das kostenfrei ist. So, so raus damit und dann ist gut. Und so sind halt diese 10.000 Magazine auch innerhalb von kürzester Zeit weg.
Ja.
So. Also klar, es gibt auch Shops, die kriegen irgendwie ein bisschen größere Mengen. Gerade unsere Berliner hier und so. Da komme ich dann manchmal mit der nächsten Ausgabe ein halbes Jahr später in den Laden rein und dann liegen da noch die Ausgaben vom letzten Mal. Ein kleiner Stapel, aber das ist nicht schlimm, so, weißt du, also damit kann ich völlig leben. Aber alle anderen Shops in ganz Deutschland kriegen halt immer so ein 50er-Päckchen und die sind ratzfatz weg. Und sei denn, das ist gerade irgendein wirklich kleines Kuhkaff, dann liegen die da vielleicht auch mal ein bisschen länger.
Ich habe es ja nicht mit dem Betriebswirtschaftlichen und so, ich kenne mich da ja gar nicht so gut mit aus. Aber wenn ich so überlege, da steckt ja unfassbar viel Arbeit drin. Das heißt, du investierst da Zeit, du investierst da Mühe, du musst ganz viel organisieren, du musst Fotos sammeln von, ich sage jetzt einfach mal, Menschen, die halt auch dafür bekannt sind, dass sie gerne mal ein bisschen was verpeilen oder was verschludern.
Ja, ganz genau.
Dann musst du die Logistik regeln, die Sachen müssen in den Laden, du musst es drucken lassen. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, nicht neidisch drauf. Ich glaube, das ist richtig viel Arbeit.
Das ist wirklich, das ist auch schön, dass es nur zweimal im Jahr passiert. Wobei man natürlich trotzdem auch das ganze Jahr damit ein bisschen zu tun hat. Es ist tatsächlich sehr umfangreich und ich mache wirklich viel alleine. Ich habe hier ein, zwei, drei Kumpels, die teilweise gar nichts mit Graffiti zu tun haben, die sich dann einfach freuen, wenn wir uns hier abends auf ein paar Bier und eine Pizza treffen und halt nebenbei Sachen umverpacken, Sachen reinschleppen, rausschleppen. Man darf halt auch nicht vergessen, dass 10.000 Magazine in dem Format dann auch eine knappe Tonne wiegen. Also hier kommen dann am Tag der Lieferung zwei Paletten an, die stellt der LKW-Fahrer unten in den Hof. Und dann wird die eine Hälfte wird erstmal hier hochgetragen in meine Wohnung, da freut sich dann meine Frau immer ganz besonders. Das ist die Hälfte, die wir deutschlandweit verschicken. Die werden dann, also sind immer 150er-Packungen, die werden dann umgepackt in 50er-Packungen und auch noch ein paar größere Päckchen für Shops, die in größeren Städten sind. Genau, und dann habe ich hier oben wirklich den Flur, das Wohnzimmer, alle halb voll und der Rest steht halt im Keller. Und der Rest, der im Keller steht, ist für die Berliner Shops. Die Berliner Shops kriegen halt, also ist zum Beispiel Writer's Corner, der seit Jahren Partner ist, immer die Rückseite bucht, der kriegt halt ein paar Hefte mehr, dass er in seinem Online-Shop da gut verteilen kann und so. Und dadurch nimmt Berlin halt dann schon ordentlich einen ordentlichen Schwung ab. Ja, und ansonsten hast du natürlich das schon ganz gut zusammengefasst. Layout ist komplett mein Schuh. Da ja, finde ich es immer mal wieder ganz schön, wenn irgendwie Leute auch einen kleinen Einfluss drauf haben, aber im Großen und Ganzen will ich schon, dass das mein Baby bleibt. Da hatten wir zum Beispiel mal Adult Entertainment in irgendeinem Magazin und die haben mir halt so cool am Tablet gemachte Texte geschickt und waren auch sehr organisiert so. Und diese so eine Sache arbeite ich dann auch gerne mit ein. Aber ansonsten, klar, ist Layout komplett mein Part, wobei das auch der entspannteste Part ist. Also das, was wirklich den Rücken krumm macht, ist dann, wenn die Magazine hier ankommen und man schleppen darf.
Ey, du brauchst einen Praktikanten. Du brauchst irgendjemand Engagiertes. Einen Möbelpacker-Praktikanten oder so. Also wenn irgendwer Bock hat, mit dem Konstantin die Magazine zu schleppen, dann wisst ihr Bescheid.
Ich habe auch immer schon überlegt, ob man das irgendwie outsourcen kann, sag ich mal, dass das wirklich irgendjemand anders macht. Aber ich will halt auch, dass es so gemacht ist, wie ich das will. Und ich will nicht, dass dann irgendwie in dem einen Shop 60 Magazine ankommen und in dem anderen 70, weil die Leute keine Lust hatten, das jetzt wirklich mal kurz abzuzählen. Dann in so einem Päckchen ist immer noch ein kleiner Zettel mit drin, dass die Leute im Shop, die das Paket aufmachen, kurz wissen, was sie machen sollen, können, dürfen. Und das ist so, das ist mir schon wichtig, dass das vernünftig läuft. Ja, und irgendwie ist es inzwischen auch, also so zweimal im Jahr zu so einem Event geworden hier.
Ja. Richtig schön. Ja, viele Kandidaten drauf und drin kennt man natürlich. Na, ich sehe jetzt hier das Gesicht mit der Maske, ist Omsk.
Echt, oder? Ja?
Dachte ich.
Ja, klar, kann schon sein. Also ich glaube, dass viele Bilder, die so in diesen Anzeigen abgedruckt sind, also egal welcher Hersteller das jetzt ist, was Dosen angeht, dass da eh immer viel authentischer Kram dabei ist, weißt du? Also ich glaube, das ist selten, da jetzt mal irgendjemand sagt, komm, geh mal in den Hof, mach mal ein Foto mit einem Handschuh und einer Dose, sondern ich glaube, dass das schon viel realistischer Kram ist. So wie unsere Cover übrigens auch, da ist auch nichts gestellt.
Ja, also wie wird denn entschieden, was aufs Cover kommt? Das ist ja die Schokoladenseite des Magazins.
Absolut, also Cover ist auch immer, da hängt den größten Fokus drauf. Das ist mir ganz wichtig, dass da wirklich ein Bild drauf ist, was mich auch wirklich irgendwie catcht. Und das ist nach jetzt 12 Ausgaben auch echt schwer, mich da irgendwie noch aus der Reserve zu locken, sodass es wieder in den Fingern kribbelt. Aber es gibt so Sachen, so Ausgabe 10 zum Beispiel, ich meine, ihr könnt es jetzt nicht sehen, oder doch, wir können ja wahrscheinlich ein Bild einblenden, dann wenn parallel dazu.
Können wir einblenden? Kannst du mal beschreiben?
Ich kann es mal beschreiben. Es war wichtig zu wissen, ist, dass es die Sommerausgabe war und das Magazin hat auf dem Cover einen jungen Mann, der gerade wahrscheinlich einen Rüker gemalt hat oder zumindest davor steht. Und im Hintergrund ist halt so ein bisschen Grünzeug und sieht nach Sommer aus. Und das hat mir damals sehr gut gefallen, weil es halt, wie gesagt, die Sommerausgabe war. Und dann macht es irgendwie mehr Spaß, wenn man schon weiß, okay, ich habe ein richtig geiles Cover, was ich jetzt mit 10.000 Heften durch Deutschland schicke. Und dann hat man irgendwie einen anderen Elan, auch so am Magazin zu arbeiten. Und genauso ist, also Winterausgabe ist mein Lieblingscover, die Ausgabe 7. Das ist ein komplett blaues Cover mit so ein paar gelben Spielereien drauf. Und das Bild ist nicht irgendwie eingefärbt. Das ist wirklich dieses blaue Licht, was man in Berlin aus dem U-Bahn-Schacht kennt. Und das fand ich damals so catchy. Und ich glaube, parallel dazu ist auch, ich weiß nicht, ob es danach oder davor war, von Rocco und seinen Brüdern hier Blaues Licht.
Der Film.
Genau, der hieß auch Blaues Licht, ne?
Blaues Licht,
genau. Der ist rausgekommen und den fand ich auch übertrieben geil. Und also ich weiß nicht, das war irgendwie, das hat so zusammengespielt und war super. Alle anderen Cover sind auch sehr schön. Mir ist immer wichtig, dass Menschen auf dem Cover sind. Ich mag nicht so eine Totencover, weißt du? Das ist so ein Ding aus der Werbung, weißt du? Wenn ich ein Restaurant bewerbe und ich mache auf den Flyer ein Foto von einer schön eingedeckten Tafel, an der aber keine Menschen sitzen, das finde ich persönlich doof, so, weißt du? Ich will, dass da Menschen sitzen, die irgendwie happy gucken oder gerade ein Steak beißen oder so, weißt du?
Ah, das ist lustig. Tatsächlich habe ich jetzt die Tage auch noch, ich habe eine App aufgemacht und habe dann irgendwie, wurden mir 50 Fotos präsentiert und so, wie das halt ist, wenn man so eine App aufmacht mittlerweile. Und da habe ich instinktiv auf ein Bild gedrückt, wo eine Frau mit ihrer Katze gespielt hat und dachte hinterher, hey, warum habe ich denn gerade auf das gedrückt? Und habe mir alle anderen angeschaut und nirgendwo war ein Mensch drauf. So, es waren alles Dinge oder Sachen oder Natur oder so und rein intuitiv, ja, Menschen interessieren einen einfach, ne? Ja. So das Interessanteste. Was machen die denn da?
Ja, also so psychologisch kann ich das jetzt natürlich auch nicht so richtig erklären, aber mich holt das irgendwie mehr ab. Also wichtig ist, dass da Menschen drauf sind, dass da Graffiti-Atmosphäre ist und irgendwie sowas. Jetzt nur ein Mensch vor einem Graffiti wäre dann auch schon wieder fast langweilig. Also wir brauchen irgendwie schon so die Mischung irgendwie. Das ist dann doch schon recht wichtig. Da gibt es ja auch, also es gibt ja auch jede Menge andere Graffiti-Magazine, die kennt ihr ja sicherlich auch alle. Die haben auch schöne Cover, wo jetzt keine Menschen drauf sind, ohne Frage, wo teilweise auch, was weiß ich, wenn ich an Auri Sacra Famous denke, wenn da hast du da teilweise nur so einen Ausschnitt und der erzeugt ja auch eine gewisse Spannung, weißt du? Du siehst diesen Ausschnitt und denkst dir, boah, war bestimmt ein Hulker oder so, will ich jetzt irgendwie will komplett sehen und blätterst wahrscheinlich erstmal das Heft nur durch, um herauszufinden, wo jetzt das Cover herkommt. Und das ist auch schön, aber wie gesagt, also wir haben uns irgendwann dafür entschieden, recht schnell sogar, ab Ausgabe 4 ist es so. Und das hat sich dann so eingebürgert und seitdem ist das mir wichtig so. Und wie gesagt, wenn das Cover einmal steht und wirklich geil ist und das so in den Fingern kribbelt, dann hat man auch wirklich richtig Bock an der Ausgabe zu arbeiten so. Es gab auch so ein, zwei Ausgaben, die 12 zum Beispiel, jetzt die letzte, die ist ein bisschen schleppend gelaufen. Das Cover ist inzwischen auch schön, aber ist halt so eins von vielen, würde ich jetzt mal sagen. Sind so bunte, dunkle Atmo-Picks, die sind alle cool, alle schön. Aber wie gesagt, wenn da irgendwie mal eins so heraussticht, dann ist das schon schön. Und mir ist halt auch klar, dass ich jetzt nicht bei jeder Ausgabe irgendwie das Coverbild finde, wo wieder in den Fingern kribbelt, weil irgendwann ist man ja auch ein bisschen abgestumpft. So. Also man hat da immer so zwei, drei normale und dann kommt irgendwann mal bestimmt wieder eins, wo du wirklich Feuer und Flamme bist.
Hast du denn Standing in der Fotografie? Also hast du ein Fotoauge, ein gutes Auge dafür oder ist es einfach so, ey, ich gehe nach Gefühl und ich gehe nach Geschmack?
Boah, gute Frage. Also wenn ich jetzt irgendwie anders so in meine Werbewelt denke und da irgendwelche mich mit Produktfotografie beschäftigen muss oder irgendwelche Fotos aussuchen muss für was wir bewerben wollen, denke ich, dass ich das schon ganz gut kann und dann halt auch sehe, wie ich dann auch den Rest auf dem Foto platzieren kann. Aber fürs Cover ist das jetzt nicht so wichtig. Also das ist wahrscheinlich, naja doch, es ist auch wichtig. Also wichtig ist halt, dass dann das Bild so geschnitten ist, dass ich obenrum noch genug Platz habe, um dann mein Logo raufzuklatschen, dass oben links der Störer da reinpasst, der da immer ist. Und die anderen Sachen so. Also das Foto muss natürlich auch ein bisschen Fleisch rundherum haben. Kann jetzt nicht nur ein Ausschnitt aus dem sein, wo dann kein Platz mehr für andere Sachen ist, was auch ab und zu passiert. Also kriege ich auch eingesendet und wo dann Fotos cool sind, aber halt deswegen dann leider rausfallen. So. Und ich sag mal, wenn jetzt ein Bild mich wirklich catcht, dann finde ich da bestimmt auch einen Weg, das irgendwie zu machen und dann trotzdem zurechtzuschieben. Und ja, also ich denke, dass ich da schon ein Auge für habe. Aber ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt auf dem Cover ist ja jetzt keine Produktfotografie, wo man so ein Auge dafür haben muss, dass das Produkt gut dasteht, sondern das muss halt irgendwie abholen. So.
Ich habe mitbekommen, du hast den Hut auf. Dein Name steht im Impressum. Du machst ganz viel Arbeit drumherum. Wie viele Mitstreiter seid ihr aber ungefähr? Und was glaubst du, wie viele Arbeitsstunden gehen in jede einzelne Ausgabe?
Also wir sind im Großen und Ganzen zu zweit. Und mein Kumpel... Naja, das ist jetzt die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Also meine Frau wirkt da auch irgendwie mit. Die ist tipptopp in Deutsch. Die liest die Ausgaben dann nochmal durch, die Interviews, und merzt noch die letzten Fehler aus. Also die arbeitet da auch irgendwie mit. Und dann habe ich ansonsten meinen Kompagnon, mit dem ich hier abendelang sitze und wir halt entscheiden, wer ins Magazin kommt und wer nicht ins Magazin kommt. Was halt auch so ein etwas heikles Thema ist, weil natürlich auch viele sich dann irgendwie mal angepisst fühlen. Oder, also was heißt viele, ist ein paar Mal vorgekommen inzwischen. Was ich auch verstehen kann. Aber dann muss man den Leuten halt auch sagen, oder sagen wir den Leuten halt klipp und klar, dass das auch teilweise an der Qualität liegt. Und da meine ich jetzt nicht mal, dass das Bild irgendwie eine gewisse Auflösung erfüllen muss, sondern ich will, dass das Bild auch scharf ist, dass es vernünftig fokussiert ist, dass es vernünftig dasteht. So, ich kann natürlich auch ein Bild entzerren und mir noch ein bisschen zurechtbiegen. Das ist auch alles kein Problem. Mache ich auch häufig. Wahrscheinlich bei 90% der Bilder. Aber wichtig ist, dass das stimmt halt so, die Basics. Und das heikle Thema an der Sache ist halt, dass wir beide natürlich unseren Geschmack haben, den wir, also ich meine, ich selber habe 2003 noch früher mit Graffiti angefangen. Mein Kumpel ist noch ein Ticke älter, der ist da steckt da noch länger in der Materie. Und dadurch haben wir halt unseren Geschmack und fangen halt an, natürlich auch das Magazin nach unseren Wünschen zu formen. So. Das finde ich auf der einen Seite auch nicht schlimm, das denke ich auch ein Stück weit normal. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon oft überlegt, ob man mal noch eine dritte Person dazu holt oder mal, das, naja, das kannst du eigentlich auch wieder nicht outsourcen, aber vielleicht einfach mal noch eine dritte Person dazu holt, die einen anderen Geschmack hat, die auch vielleicht nicht direkt zu uns gehört, also auch nicht wieder direkt aus unserem Freundeskreis ist, sondern wirklich ein Fremder, der mal sagt, guck mal hier, der ist auch, das ist auch cooles Graffiti, ist jetzt vielleicht nicht euer Geschmack, aber das steht stabil, das hat ein Standing, der macht das fokussiert so, um einfach mal auch den Horizont ein bisschen zu erweitern. So.
Ich habe gerade überlegt, ob das was wäre, was man an die Community outsourcen könnte, was man über eine Online-Umfrage oder über eine Abstimmung oder so machen könnte oder ein Facebook-Foto-Wettbewerb oder so, aber das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache, ne? Dass die Bilder schon vorher rausgehen, von allen gesehen werden, dann wird aussortiert und dann gibt es wieder böses Blut. Ja, gute Frage.
Genau, hast du absolut recht. Also wir haben öfter schon Umfragen und so Kram auf Instagram gemacht. Das funktioniert teilweise auch recht gut, aber teilweise hast du halt auch lauter lustige Leute dabei, die jetzt irgendwie zwar lustige Antworten geben, aber die jetzt faktisch nicht zum Thema passen, das ist ganz normal. Von daher, ja, doch, also das, ein bisschen haben wir das schon gemacht und haben da tatsächlich auch zwei, drei Einflüsse durch reingeholt. Ja, aber ja, outsourcen in dem Sinne kannst du das dann da nicht. An der Stelle, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, habe ich gerade vergessen. Egal, ich weiß nicht.
Na, wenn es noch einfällt, dann
genau.
Cool.
Schieben wir nach.
Sag mal, wie kann man dir das Leben denn leicht machen? Du kriegst ja reichlich Fotos zugesendet und angenommen, man möchte jetzt nicht, dass du noch mehr Arbeit damit hast, als eh schon nötig. Wie kann man dir denn Gefallen tun?
Also macht am besten Fotos mit vernünftigen Kameras, nicht irgendwie mit dem Handy oder so. Ich meine, gut, die neuen Handys können das auch teilweise wirklich schon gut. Und was auch immer schön ist, stellt euch irgendwie vernünftig vor Graffiti und macht ein vernünftiges Foto, sag ich jetzt mal. Es gibt Leute, wo da kriegt 10 Bilder eingesendet und dann da steht die Kiste jedes Mal da wie angenagelt und das ist tipptopp ausgerichtet, alles ist gerade, ich muss nur vielleicht nochmal ein bisschen die Farbwerte korrigieren und das war's. Und dann gibt es halt auch Leute, die dann, aber gut, okay, das ist dann teilweise auch wieder situationsbedingt, dass du irgendwie aus dem Winkel raus fotografierst und so, und das ist halt für so ein Magazin auch immer ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja die Graffitis vernünftig sehen, aber ich kann mir halt, oder ich kenne halt auch Situationen, wo man dann auf dem U-Bahnhof steht, versucht noch schnell ein Foto von der Kiste zu machen, bevor sie irgendwo verschwindet im Nirvana, und man kommt einfach halt auch nicht gerade ran, und dann ist das natürlich auch wieder was anderes. Mhm. Und ich weiß, was ich eben wieder sagen wollte, und zwar die Sache mit dem Instagram-Kram und so ist natürlich auch recht wichtig für uns, weil wenn ich dann sehe, von dem Typen, der hat ein eigenes Instagram-Profil und der hat da 20.000, 30.000 Follower und hat die Sachen, die er mir geschickt hat, alle da schon durchgewurstet. So. Dann ist da natürlich die Attraktivität auch immer ein bisschen weit weg. Mhm. Aber viele, die jetzt wirklich nicht nur auf den Instagram-Fame aus sind, die berücksichtigen sowas auch und halten sich immer mal wieder ein paar Sachen zurück. Es gibt auch ganz viele, die gar nicht Instagram machen, so, die dann nur über Spotify da gefunden werden und da veröffentlicht sind. Und ich sag mal, wenn es ein kleines Profil ist mit ein paar tausend Followern oder so, dann ist es auch nicht so schlimm für mich. Aber wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen exklusiven Stuff da reinzubringen. Das ist schon wichtig, denke ich auch.
Der Faktor Überraschung, ja? Das heißt, boah, das Ding haben wir noch gar nicht gesehen. Ach krass, wann hat er das denn gemalt?
Oder dass man es halt zurückhält, für ein Magazin abgibt. Das muss ja auch jetzt nicht nur für mein Magazin sein. Also es können ja auch bei anderen Magazinen, das hat ja dasselbe. Also ich denke, da kann jeder, der ein Magazin macht, ein Lied von singen. Und dass man es, wenn dann durchs Magazin gelaufen ist, kann man es ja parallel auf seinem Instagram-Account hochladen so, und kann dazu schreiben, hier guck mal in der aktuellen Ausgabe, findet da das und weiteren Stuff von mir oder so. Man kann ja auch damit so ein bisschen spielen und einen Spannungsbogen aufbauen. Aber klar, viele wollen halt auch knipsen und klar raus, wollen da jede Woche ins Leben mal Content liefern, so auch eine andere Geschichte.
Gibt es da in Sachen Datei benennen, Datensicherheit, irgendwas, wo man dir einen Gefallen mit tun kann oder wo die Strolche sich selber einen Gefallen mit tun? Fällt dir da irgendwas ein?
Im Großen und Ganzen nicht. Also ich versuche halt immer, meine Sachen so weit sauber zu halten, speichere das alles vernünftig weg, lasse die Dateien so benannt, wie ihr sie nennt. Also da wüsste ich jetzt nicht, ob es da irgendwie rechtlich Ärger geben kann oder irgendwas nachvollziehbar ist, aber ich glaube eher nicht. Wie gesagt, also mir ist wichtig, dass mein E-Mail-Postfach immer sauber ist, dass dann meistens nur noch mein Anzeigenkram drin ist, also von den Geschäftskunden quasi, mit denen ich zusammenarbeite. Und ansonsten lösche ich nach jeder Ausgabe das Postfach. Ist insofern auch gut, weil ich fange auch jede Ausgabe neu an. Ist ganz selten, dass ich mal Sachen, die eingesendet wurden für Ausgabe 7, dann in Ausgabe 9 verwende oder so. Sondern das geht dann wirklich jedes Mal neu los. Ja. Ich denke, da könnt ihr mich nicht groß unterstützen. Gute Fotos ist wichtig.
Ich habe gefragt, weil ich vor einiger Zeit jetzt mal mit einem Anwalt gesprochen habe. So, wenn das hier rauskommt, ist die Folge wahrscheinlich auch schon lange online. Und er meinte, ey, ganz ehrlich, wenn ihr mir Dateien schickt oder Fotos vom Tatort oder so, benennt die ordentlich. So, das tut mir den größten Gefallen damit, wenn die Sachen nicht einfach irgendwie Foto 001 heißen oder so. Ne? Also, ja. Deswegen dachte ich, frag da auch mal, ob man dir da irgendwie einen Gefallen mit tun kann.
Das ist für ihn wahrscheinlich dann gut, dass er das dann irgendwie wegspeichern kann oder so, oder für seine Dokumentation wichtig ist. Aber wenn ihr mir jetzt hier irgendwie E-Mail schickt, wo 10, 11 Bilder drin sind oder ein V-Transfer-Link, also wenn ich mir dann selber schnell einen Ordner anlege, das ist jetzt für mich nicht so die Herausforderung und wahrscheinlich bei mir halt auch in einem anderen Maß als bei ihm. Wenn da bei dem jeden Tag 10 verschiedene Leute kommen, die irgendwie erwischt wurden und Bilder vom Tatort schicken, dann ist das natürlich eine ganz andere Datenmenge.
Ja, ja.
Und halt auch eine Menge an vielen verschiedenen Personen. Bei mir sind es ja häufig weniger Personen, aber die dann halt mehrere Daten schicken. Und wie gesagt, ich klicke mir dann einen Ordner an, der heißt so wie das Wort, was da gesprüht wird. Und da liegen dann halt die Bilder von dem drinnen. Womit ihr mir aber auch sehr helfen könnt, das ist immer wieder das gute alte Thema mit dem Cover. Also wenn ihr irgendwo seid und schön malt, dann macht doch mal irgendwie ein bisschen Action-Atmo-Foto von euch. Da freue ich mich immer sehr. Mhm. Und vielleicht landet da dann auch ein Magazin mit einer 10.000er Auflage durch ganz Deutschland geboostet wird.
Hat jetzt für dich gerade noch eine Frage. Achso, ja, klar. Welche Resonanz erhaltet ihr denn? Welche Rückmeldung bekommt ihr für die Hefte?
Die größte Rückmeldung kriegst du natürlich über Instagram und Facebook und die ist durchweg positiv. Es gibt einzelne Kritiker, die dann halt auch mal bemängelt haben, dass immer wieder ähnliche Akteure drin sind, was halt auch vielleicht dem geschuldet ist, dass man ja als Graffiti-Sprüher auch einen gewissen Freundeskreis hat und da Leute halt einem schon näher sind. So. Aber klar, so eine Kritik nehme ich dann halt zur Kenntnis und versuche das halt auszumerzen. Es gab mal einen, der hat ein YouTube-Video gemacht, so ein wie nennt sich das, wenn die so Sachen angucken? Also egal.
Wie so ein Unboxing-Video oder sowas?
Ja, fast. Irgendwie so ein Preview. Also er hat sich irgendwie die 3 Ausgaben durchgeguckt, war ganz witzig. Hat immer ein bisschen was dazu erzählt, hat über die Werbeanzeigen gesprochen und so. Und dem ist tatsächlich aufgefallen, das ist uns nicht mal selber aufgefallen, das war mir dann auch im Nachhinein echt peinlich, dass ich ein Bild 2-mal abgedruckt habe. In 2 verschiedenen Ausgaben, weißt du?
Wirklich?
Das war echt. Und das ist dann auch wieder die Nummer, dass ich diese Sachen ja halt von Ausgabe zu Ausgabe immer neu anlege, weißt du?
Ja.
Und wenn dann der eine Maler schickt mir zur Ausgabe 8 so und so viele und zur Ausgabe 12 später schickt er mir dann halt wieder Bilder und hat selber auch nicht mehr auf dem Schirm, wo er was veröffentlicht hat, dann kann das halt schon mal zu Doppelung führen. Aber also das ist, seitdem ich das gesehen habe, habe ich dann auch pingelig darauf geachtet, dass das nicht mehr passiert. Aber das ist auch immer so eine Sache. So. Also da sieht man auch, wie unterschiedlich die Leute an sich sind, also die Maler. Da gibt es wirklich Leute, die sich Listen machen, wo sie welche Sachen hinschicken.
Ja.
Weißt du? Und dann gibt es so Leute, ja, ich muss mal gucken. Und dann kriegst du so von 6 E-Mail-Adressen innerhalb von 14 Tagen irgendwie 14 Bilder so aus allen möglichen Ecken, wo noch irgendwie was zusammengekramt wird. Und wo du halt schon diesen Unterschied merkst, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass die Zuverlässigkeit da leider manchmal ein bisschen an zweiter Stelle steht. Was aber für mich unterm Strich halt teilweise auch echt wichtig ist, weil ich ja auch versuche, ein gewisses Datum zu erfüllen, weißt du, ich will irgendwann in den Druck gehen und da baue ich dann immer schon einen dicken Puffer ein, das darf ich jetzt ja nicht sagen, weil dann denken die Leute alle, klar, der will jetzt morgen die Bilder haben, aber er hat ja noch einen dicken Puffer, weißt du, aber das ja. ist halt, also ich bin da sehr ordentlich und versuche das auch, wenn es Graffiti ist, alles immer schön ordentlich über die Bühne zu bringen und will dann halt auch, wie gesagt, meine Daten, also mein Release-Date und so weiter, gut, den letzten Mal haben wir jetzt kein Release-Date mehr gemacht, sondern haben das eher so fließend rausgebracht, was auch schön ist und halt für mich auch ein bisschen entspannter und ein bisschen den Druck rausnimmt. Ja, aber so ein bisschen Zuverlässigkeit. Also wenn man mich irgendwie unterstützen will, dann mit Coverbildern und Zuverlässigkeit.
Ja, ich glaube, einer muss zuverlässig sein, damit alle anderen sich das erlauben können, das irgendwie vielleicht nicht so zu sein. Aber irgendwer muss dann halt die Verantwortung übernehmen und sagen, hey, sorry, Deadline ist Deadline. Ne? Ja. Funktioniert nicht anders. Also ich kenne es ja tatsächlich auch. So, wenn ich probiere, Termine zu organisieren oder so, dann probiere ich das immer sehr gewissenhaft zu machen.
Also wenn das so ist, dann mache ich das halt gern.
Jo. Ist es denn immer so, dass Leute ihren eigenen Kram einsenden oder gibt es tatsächlich auch manchmal, dass jemand sagt, Mann, mein Kumpel kriegt das irgendwie nicht geschoben und ich will aber, dass er mal im Magazin landet, einfach weil er coole Sachen macht und weil es ein Top-Typ ist und jetzt suche ich mal Bilder von ihm zusammen und feiere die raus.
Ja, also ist beides möglich. Was wir gar nicht machen, sind halt irgendwie so Spotter. Das ist dann immer so eine Sache, weil dann weiß ja eigentlich ein Maler gar nicht, dass er im Magazin veröffentlicht wird und so. Sowas mag ich nicht, möchte ich auch nicht. Aber ansonsten entweder die Leute direkt, wird aber dann auch sehr unterschiedlich stattfindet. Also mit manchen Menschen trifft man sich tatsächlich noch, die geben einen Stick, die wollen gar nicht, dass das irgendwie über das Internet und E-Mails läuft, aus gewissen Gründen. Da habe ich mal eine Situation erlebt, da war ich bei jemandem zu Hause, wollte Stuff abholen und wir hatten zwar einen USB-Stick bei, aber keinen Laptop. So, und dann sage ich, na, aber da steht doch ein Laptop. Ja, aber den nehmen wir dafür nicht, der bleibt sauber so. Also es gibt Leute, die da echt straight sind und das wirklich krass organisiert durchziehen, so, was auch echt wichtig ist in der Hinsicht dann. Und dann ist tatsächlich meine Frau ihn mal durch Potsdam quer gefahren, hat ihren Laptop mitgebracht und dann konnten wir das damit noch machen. Aber ansonsten gibt es auch viele Leute, die da in der Hinsicht nicht so, ich will das nicht paranoid nennen, aber nicht so organisiert sind und die dann halt hier ein bisschen was schicken, da ein bisschen was schicken, dann schickt noch ein Kumpel ein bisschen was und dann funktioniert das auch. Also da sind sie alle sehr, sehr unterschiedlich.
Du hast gesagt, Spotterbilder nimmst du nicht an. Das heißt, wenn Leute im Magazin landen, dann nur, wenn die auch damit einverstanden sind. Ja?
Ja,
also du probierst genau. Dann vorher immer grünes Licht abzuholen?
Ja, genau. Es ist ja auch, das Layout ist ja auch so aufgebaut, dass immer eine Doppelseite ein Maler ist. Und dann muss ich ja von jedem Maler auch eine gewisse Menge an Bildern haben, so, weißt du? Und dadurch, also dass wir keine Spotter-Bilder mit reinnehmen, ist natürlich auch Quatsch. Weil viele Maler sich ja auch über Spotter ihre Bilder holen und ihre Galerie aufhübschen. Und dadurch werden dann halt ab und zu auch mal Bilder von Spottern abgedruckt. Und da gibt es dann aber wiederum auch die Spotter, die dann kommen und sagen, ey, das ist mein Bild und ich wurde gar nicht gefragt, ob ihr das abdrucken dürft, so, weißt du. Da kann man sich auch bis ins Hundertste und Tausendste ausdiskutieren. Ich und ein Kumpel, also jetzt nicht der, mit dem ich das hauptsächlich zusammen mache, aber wir haben da auch mal eine Zeit lang drüber gequatscht und wir sind eigentlich eher der Meinung, dass das Bild oder das Recht am Bild, das klingt jetzt vielleicht fies und ist rechtlich auch nicht richtig, aber dass das eigentlich dem Graffiti-Sprüher gehört. Und der Spotter macht halt in dem Sinne, ich sag jetzt mal nur das Foto, aber das ist auch echt wichtig, dass der Spotter das macht, weil er macht Fotos im Traffic, die super cool sind teilweise. Und es ist, also eigentlich ist so eine Zusammenarbeit da echt wichtig und schön. Und würde die Sache auch in vielleicht mancher Hinsicht erleichtern oder halt auch so Sachen von der Qualität her steigern, weil man dann halt einfach das schönere Bild abdrucken kann, weißt du? Sicherlich haben auch mal irgendwelche Schachtbilder oder so einen Flavor und eine Atmosphäre, aber wenn die Kiste irgendwo im Sommer draußen rumfährt, dann ist das natürlich für das Auge noch wesentlich schöner so. Und das sind halt häufig Bilder, die von Spottern sind, weil wer hat schon die Zeit, jetzt sag ich mal, nach dem Malen dann auch noch den ganzen Sonntag durch Berlin zu fahren oder Montag oder wann auch immer. Ja, und so jetzt eine reine Spotter-Seite haben wir auch mal überlegt und vielleicht passierte tatsächlich auch noch irgendwann, aber dann ist halt auch wieder die Sache, wenn der Spotter mir 10 Bilder gibt für so eine Doppelseite und wir den Spotter dann halt auch mal namentlich im Magazin erwähnen, also im Inhaltsverzeichnis, dann ist halt auch wieder die Frage, hat der dann vorher mit allen 10 Bildern abgeklärt, dass die dann wirklich im Magazin sein dürfen oder schreibt mich dann wieder Maler XY an und sagt, du, fand ich jetzt nicht in Ordnung, dass da mein Bild in deinem Magazin ist, so, weißt du? Das ist halt immer so eine Sache, so. Von daher, also in der Hinsicht wäre halt mehr Entspanntheit irgendwie schön, aber wie gesagt, ich kann es halt auch verstehen, also. Machen wir uns nicht vor, da passt ja jeder auf seinen Stuff auf und will halt auch, dass das nicht irgendwie verhunzt und verhurt wird, so.
Musstest du dann tatsächlich irgendwann mal die Wogen glätten? War da mal jemand legitly sauer, dass er mal sagt, Digga, geht gar nicht klar, so, was soll das?
Eher, dass wir nichts von ihm abgedruckt haben.
Achso, so rum.
So rum. Und, aber das ist dann halt auch, also das war dann auch unsererseits definitiv nicht böse gemeint. Und das lag dann auch nicht mal daran, dass wir den Style, den er da gemalt hat, nicht mochten, sondern es war einfach wirklich die Bildqualität. Und dann ist halt auch, wenn ich sage die Bildqualität, dann hatten wir ja vorhin schon kurz das Thema, meine ich jetzt nicht, dass er mir vorrechnet, Pixel mal Pixel in der und der Auflösung, reicht doch, um es abzudrucken. Sondern das ist nicht das, was ich meine, sondern ich will, dass das Bild schön ist, so, weißt du? Mhm. Und das ist halt auch teilweise eine Schwierigkeit, weil du hast dann mal Leute, die schicken dir drei coole Dinger so. Daraus kann ich auch mal eine einzelne Seite machen, die so neben einer Werbeanzeige ist. Aber du musst halt auch Leute finden, die wirklich dir 10 Bilder schicken können oder 8 sind es ja meistens auf einer Seite. Selbst wenn es nur 5 oder 6 sind. Aber man braucht ja erstmal 5, 6 Bilder mit einer geilen Quali, weißt du? Also, wo der Style irgendwie geil ist, wo die Quali gut ist vom Foto und so. Und ja, und dann gab es halt tatsächlich Leute, die sich da mal beschwert haben. Aber das ist nicht schlimm. Also wie gesagt, wir machen das ja nun schon eine Weile. Und dann hast du auch immer mal Reibungspunkte so. Also da, das nehme ich nicht persönlich oder so. Das ist völlig okay für mich. Da versuche ich den Leuten gut zu erklären. Und wenn sie mich danach nicht mehr mögen, dann ist das halt so. Dann muss ich damit leben.
Was ich noch fragen wollte, wie haben sich denn die Auflagen entwickelt? Von damals bis heute eigentlich. Von der ersten Ausgabe, die du gemacht hast, bis jetzt zu 10.000 Gratis-Exemplare.
Also man könnte quasi sagen, dass es stetig gestiegen ist. Als wir vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren Ausgabe 1 und 2 gedruckt haben, haben wir jeweils eine 1.000er Auflage gedruckt. Dann haben wir leider von Ausgabe 3 gar keine gedruckt. Die ist dann nur später in den Büchern erschienen. Und dann nach der großen Pause ging es mit Auflage 4 weiter. Davon sind 2.000 erschienen. Mit Ausgabe 5 sind auch 2.000 erschienen. Dann Ausgabe 6, 7 jeweils 4.000 und dann war der Punkt, an dem wir ein bisschen größenwahnsinnig geworden sind und geguckt haben, welches Graffiti-Magazin druckt denn die höchste Auflage. Und das war damals unserer Meinung nach die Style-File mit einer 5.000er Auflage. Und wir wollten halt nicht, um jetzt nur eine größere Auflage zu drucken, jetzt zum Beispiel 6.000 drucken, sondern haben uns überlegt, dass wir die Auflage von der Style-File halt gleich verdoppeln, ohne jetzt fronten zu wollen. Und haben dann 10.000 Hefte gedruckt und das machen wir seit Ausgabe 8 und haben es dann jetzt so mit 8, 9, 10, 11, 12, 5 Mal schon gemacht. Und wenn man das alle zusammenrechnet, haben wir insgesamt 64.000 Graffiti-Magazine durch Deutschland geschickt und teilweise auch durch Österreich.
Seid ihr dann das größte Graffiti-Magazin der Dachregion?
Ja, das ist halt immer so eine Sache. Man muss halt da bedenken, dass unser Magazin gratis rausgeht. So, wenn ich jetzt von jedem da irgendwie 2, 3, 4 Euro nehmen würde, dann wäre die Auflage wahrscheinlich auch wieder eine ganz andere. Ich will mich da jetzt nicht hinstellen. Aber ich habe auf jeden Fall die höchste Auflage.
Ja, ja.
Ja. Okay. Und wie gesagt, das erscheint halt auch zweimal im Jahr 10.000. Ne? Also es sind dann im Jahr, wenn man es aufs Jahr gerechnet sehen will, dann sogar 20.000.
Ja. Wie oft erscheint die Style-File
eigentlich? Auch zweimal im Jahr.
Ja, könnte hinkommen. Na gut, no front.
Ganz genau.
Sollen wir da mal durchgehen, was hier alles auf dem Tisch liegt? Ja, du hast hier so einen kleinen Schrein aufbereitet mit allerlei Sachen.
Werf doch am besten mal einen Blick drauf. Ich meine, ihr kennt das ja alles und dann gucken wir uns das
ja mal an. Du hast nicht nur Magazine gemacht, sondern hier stehen auch Sprühdosen.
Ganz genau. Das war mal eine Kooperation mit dem Wild Style Shop. Hier mit Ben kennen in unserer Region wahrscheinlich alle. Und da hat er uns mal so ein paar Dosen gelabelt. Und der hat parallel dazu eine Werbeanzeige in der Ausgabe geschaltet, als die Dosen dann rausgekommen sind. Und dann war das für ihn eine ganz coole Aktion. Also es gibt ja inzwischen auch so eine richtige Sammler-Community, was so Dosen angeht. Ich habe da auch so ein paar, die ich mal geschenkt gekriegt habe.
Ja.
Ich finde das auch echt cool. Aber ich sehe auch nicht ein, für eine Dose jetzt 50 Euro zu bezahlen, nur weil die anders gelabelt ist.
Ja.
Aber diesen Sammler-Hype um die Dose finde ich ziemlich cool. Und das hat tatsächlich bei Ben auch echt gefruchtet. Und der hat mir sogar erzählt, dass er die, ich will jetzt nicht sagen europaweit verschickt hat, aber er hat tatsächlich auch ein paar nach Polen, Frankreich, Niederlande und so geschickt. Ja, weil die Leute einfach sammeln wollten so.
Das ist cool.
Ja.
Da habe ich neulich auch was Cooles entdeckt. Tatsächlich bin ich auch stolzer Besitzer von sowas. Der Kano Machete. Der sammelt alte Dosen aus dem Gleisbett, möglichst verrostet, ne, wo schon Löcher drin sind und wo halt nur noch der Strohhalm drin steckt und so. Mhm. Also sieht nur noch aus wie eine halbe Dose. Und der gießt die ein in Epoxidharz. Mhm. Und dann stehen die in so einem durchsichtigen Block, also schweben dann quasi.
Ja, ja.
So hat er mir auch eine von mitgegeben, so bin ich immer noch sehr dankbar für. Ist sehr, sehr, sehr cool, fällt mir gerade ein, wo wir es von Graffiti-Relikten und Souvenirs und sowas haben.
Da gibt es auch so eine coole Seite, die auch bei Instagram, die machen so eine Betondosen. Hast du das schon mal gesehen?
Nee,
da gibt's, mal gucken. Also würde halt auch gut zum Thema passen, weil mein Magazin heißt ja Betonkultur. Da gibt's, ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt, muss mal, vielleicht findest du es auf Anhieb. Ja. Ich glaube, die gibt's in Originalgröße und dann gibt's noch kleinere. Und dann ist das halt auch häufig so eine Kooperation, dass der diese Dinger gießt und die Leute kaufen sich die, weil sie es cool finden und sich auf den Schrank stellen. Und dann gibt's auch immer wieder ein paar coole Maler oder generell Künstler, die dann irgendwelche kleinen Skulpturen da noch ranbauen und dann sieht das aus, als wenn dann eine kleine, so eine kleine Welt noch an der Dose stattfindet. Aber.
Wir schauen jetzt hier gerade mal parallel, ob wir da irgendwas finden in die Richtung. Ich habe jetzt einfach mal nach Betondose gesucht. Das ist vielleicht noch ein bisschen fantasielos. Vielleicht wäre es ja Concrete Can.
Aber das hat mich damals auch echt, echt abgeholt. Da habe ich auch überlegt, ob ich mir mal eine bestelle, aber bin noch nicht zugekommen. Ja, und so ist diese Betonkulturdose entstanden. Die,
Chrom und Schwarz oder habt ihr noch andere Farben gemacht? Und was steckt denn da drin unter dem Label eigentlich? Was ist das für ein... Sind das Benz-Dosen oder was?
Ja genau, das sind Benz-Dosen. Wenn ich hier die Sparver daneben jetzt, so, dass es derselbe Deckel ist und so, ja. Weißt du? Und ich glaube, er labelt die tatsächlich auch selber da in seiner in seinem Shop. Und ja, aber ich fand es trotzdem geil. Also hat mir viel Spaß gemacht. Und wir haben auch, für die, die die Dose noch nicht gesehen haben, wir haben ein Cover genommen. Also es ist Ausgabe 4 und Ausgabe 7. Damals meine beiden Lieblingscover. Ausgabe 7 ist immer noch mein Lieblingscover. Und haben die halt für das Dosendesign benutzt. Und ja, das war auf jeden Fall eine lustige Geschichte mit den Dosen. Das hat Spaß gemacht.
So, was haben wir denn sonst noch hier im Angebot?
Wir haben sonst noch im Angebot. Wir haben mal in einer Ausgabe, das haben wir nur einmal gemacht, weil es die Arbeit uns etliche vergrößert hat. Wir haben mal Aufkleber gemacht und haben die immer in die Ausgabe mit reingemacht. Ich glaube, das war Ausgabe 7.
Macht ihr auch teilweise Aufkleber von anderen Leuten mit in die Magazine? Gab es das mal?
Ja,
ich meine, ich hätte irgendwas in Erinnerung.
Genau, das war diese Ausgabe 7. Da haben wir unsere Aufkleber reingelegt und haben noch von jemand anders Aufkleber mit reingelegt.
Von genau. Ihm? Ich zeige gerade mit dem Finger drauf.
Ja.
Stimmt.
Von ihm.
Ich hab's noch im Kopf.
Und genau. Aber das war halt eine einmalige Aktion, weil ich sag mal, das war noch, als wir eine 4000er Auflage gedruckt haben. Und in 4000 Hefte dann hier abends immer noch einen Aufkleber einzulegen nach der Arbeit, das war dann wirklich, da hat die Arbeit irgendwie ums 3-4-fache verdoppelt. Und von daher war das eine einmalige Aktion. Wir haben später nochmal, siehst du, den habe ich gar nicht hier hingelegt. Vielleicht habe ich auch gar keinen hier. Solche Herzchenaufkleber gedruckt, wo autorisierter Dealer drauf stand und unser Betonkulturlogo drauf war. So ein pinkes Herz war das. Und da haben wir immer einen mit in die Kiste gelegt, damit die Shopbesitzer sich den an die Tür kleben können. Und das ist tatsächlich auch echt gut angekommen. Da haben mir viele Shopbesitzer geschrieben, dass sie das echt cool fanden. Nee, sorry, habe ich jetzt gerade gar keinen mehr. Hier, doch, hier. Kannst du da auch ein Foto machen und dann.
Ja, geil. Ja, müssen noch einmal.
Ja, die biegen sich irgendwie, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich druckbedingt. Aber das war auch witzig und es ist auch echt gut angekommen. Ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, mal durch Deutschland zu fahren und mir alle Shops anzugucken, aber ich weiß oder hoffe, dass ich da durchfahre und dann öfter mal so einen Aufkleber sehe. Ich glaube, im Yard 5 habe ich auf jeden Fall mal einen kleben sehen.
Okay, Aufkleber gab es auch. Ihr habt ein Buch gemacht.
Genau, also wir haben ja, wie wir vorhin schon besprochen hatten, Ausgabe 1, 2 vor 10 Jahren schon gemacht. Dann kam Ausgabe 3, für die hatten wir nicht mehr das Geld für den Druck. Und dann haben wir mit Ausgabe 4, 5 jetzt vor 4, 5 Jahren knapp weitergemacht. Also nach einer großen Pause. Und dann kam halt irgendwie immer wieder auf, was ist mit Ausgabe 1, kam mit Ausgabe 2, können wir da nochmal ein Exemplar haben. Wie du jetzt siehst, liegen hier tatsächlich noch ein paar von dieser Ausgabe 1 und 2. Aber die, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, sind auch wirklich alle, die ich noch habe. Also davon gebe ich auch keins mehr raus. So, ja. Weißt du, das sind meine Belegexemplare, die brauche ich teilweise auch. Von allen anderen Ausgaben habe ich noch einen dicken Stapel im Schrank, im Keller. Alle Dude, da habe ich dann mitgedacht und mehr aufgehoben. Und dann kam diese Idee mit dem Buch, dass man einfach mal die ersten 5 Ausgaben nimmt.
Ich schnapp's dir mal, ja?
Ja, klar, schnapp dir direkt zu. Dass man die ersten 5 Ausgaben nimmt und die einfach als Buch nochmal abdruckt. Und das hat teilweise echt super funktioniert. Also was heißt teilweise, es hat durchweg gut funktioniert. Wir haben dann angefangen, noch immer so ein bisschen dazu zu schreiben.
Ich habe es gerade aufgeklappt und sehe auf der zweiten Seite neu gratis. Genau. Aber das war das Cover von der,
das ist das Cover von der ersten
Betonkultur. Genau, und das, nicht das Buch war gratis.
Nein, nein, das Buch hat dann tatsächlich mal Geld gekostet. Aber alleine, weil uns auch, halt auch in der Herstellung Geld gekostet hat. Also sind wir jetzt nicht dran reich geworden, aber haben halt mussten halt ein bisschen Geld dafür nehmen. Genau, und dann sind da Ausgabe 1, 2 drin, die ja auch damals die Druckton und nochmal rausgegangen sind, also die Leute auch kennen. Und dann Ausgabe 3, die ich halt damals gelayoutet hatte und auch online veröffentlicht hatte, dass man sich die so wie bei Issue heutzutage im Internet durchblättern konnte. Genau, aber jetzt hat man sie halt wirklich nochmal als Druckversion. Und wir haben damals ein paar Bücher gedruckt. Ich habe das irgendwann Samstag oder Sonntag früh bei Instagram veröffentlicht, dass wir jetzt diese Bücher haben und wer will, kann sich eins bestellen. Und habe dann tagsüber nicht auf mein Handy geguckt und irgendwann kam dann abends hier mein Kumpel, mit dem ich das so zusammen mache. Und dann sagt er, was ist denn los, was hast du da gemacht? Mein Telefon klingelt die ganze Zeit. Irgendwie kommen hier andauernd Nachrichten bei Instagram rein. Und dann habe ich selber irgendwann reingeguckt und dann waren schon mehr als die Hälfte der Bücher, die ich drucken lassen habe, verkauft. Und der ging dann am nächsten Tag so weiter, sodass ich nach 2 Tagen gleich nochmal Bücher nachbestellt habe.
Ja.
Und ich glaube, inzwischen haben wir 3-mal Bücher nachbestellt. Also das hat echt gut funktioniert. Und ja, mal gucken, vielleicht machen wir da demnächst mal wieder einen zweiten Band, wo dann Ausgabe 6 bis 10 drin ist. Vielleicht auch nicht uninteressant. Gerade so für Sammler und so, weißt du? Also ich persönlich freue mich natürlich auch, wenn ich mir mein Buch so wegstellen kann. Aber
holy shit, ich habe hier gerade ein Bild entdeckt. Ich weiß gar nicht, von wem die Styles sind, aber das sind 2 richtig, richtig bunte, knallende Styles mit weißen Outlines, jeweils auf kochenden Heroinlöffeln. Fuck, weißt du, von wem das ist? Das ist ja so geil, Mann.
Ja, von Hef. Und wer ist der andere? Das sehe ich jetzt gerade kopfüber nicht.
Ich kann es nicht lesen.
Nee, den kriegen wir auch nicht
zusammen. Oh, shit.
Glaube ich auch kein Local hier von uns. Wahrscheinlich mal ein bisschen von weiter her.
Geiler Scheiß.
Und in der Mitte steht noch Stronger than Heroin.
Ja, also vielleicht STH-Crew oder so, wer weiß. Krass. Sag mal, bleibt denn wenigstens ein bisschen was bei dir kleben?
Ja.
Finanziell?
Das heißt, bleibt tatsächlich ein bisschen was kleben, aber wenn wir jetzt die ganze Arbeit gegenrechnen, sind wir wahrscheinlich bei einem Stundenlohn, der jenseits des 1-Euro-Jobbers liegt und dann, also es ist nicht so, dass ich mir damit den Arsch versilbern kann. So, und ich sag mal, wenn jetzt auch gar nichts mehr hängen bleiben würde, dann wäre die Motivation natürlich noch einen ganzen Ticken kleiner.
Ja.
Aber wenn wenigstens eine Marke hängen bleibt, so, dann ist das schon, denke ich, auch völlig legitim.
Ich weiß gar nicht, ob wir das mit in den Podcast nehmen müssen, aber ich erzähle das jetzt einfach mal. Es gibt, wie sagt man das? Es gibt Mitgliedschaftsservices. Steady ist einer von denen. Die sitzen auch in Berlin. So. Mhm. Und für Kulturschaffende, für Medienschaffende, für Journalisten und so, die unabhängig von Geldgebern bleiben wollen und sich aus ihrer Community finanzieren wollen. Vielleicht nicht ausschließlich, aber zumindest zum Teil. Kann man dort Mitgliedschaften anbieten. Das heißt, du registrierst dich mit Betonkultur auf Steady. Angenommen, jemand möchte dich unterstützen, egal ob du da jetzt irgendwie einen Mehrwert für bietest oder nicht, dann können die das tun. Mit monatlich 1 oder 2 oder 5 oder 10 oder 20 Euro. Ja, und dann können Leute dir ihre Dankbarkeit zeigen, sagt man jetzt einfach so. Und das ist eigentlich was relativ Cooles, weil es auf freiwilliger Basis läuft. Das heißt, niemand muss bezahlen. Aber die Erfahrung zeigt so, dass ungefähr so 2, 3, 5% der Leute, die deine Sachen konsumieren, vielleicht halt auch sogar Bock haben, einfach dich zu unterstützen. Ohne, dass du dafür mehr machen musst oder extra Content oder dass du jetzt irgendwie ein Fan-Treffen oder ein T-Shirt verschicken musst oder sowas. Sondern einfach, weil die deine Arbeit schätzen. Und das jetzt über 6 Jahre. Ne? 12 Ausgaben, 6 Jahre. Mhm. Also, oder 12 Jahre waren es ja insgesamt, ne?
Seit 2000, genau, dadurch, dass wir eine größere Pause drin hatten, ja.
Ja, also kannst du ja mal drüber nachdenken, ob das eine Möglichkeit sein könnte. Und jeder, der Bock hat, kann was mit dem Topf werfen. Und alle, die nicht wollen, die können halt weitermachen wie bisher. Also so kannst du deine Arbeit auf jeden Fall.
Ja, solche Überlegungen gab es tatsächlich auch schon. Und dann ging es aber eher in die Richtung, dass man so eine Art wie ein kleines Abo macht, sage ich jetzt mal. Weil es gibt auch immer wieder Leute, die mir schreiben, du, für mich ist es immer super schwierig, an dein Magazin zu kommen, aber ich finde es halt toll und feiere das und möchte mir gerne jede Ausgabe irgendwie in meine Sammlung packen. Die halt einfach nicht in der Nähe von irgendeinem Shop wohnen, weißt du? Hm. Und das ist halt dann immer so eine Sache. Ich kann jetzt die Magazine so in Form von einem Abo verschicken, fände ich auch irgendwie den Shops gegenüber unfair, weil die Shops locken damit ja auch die Leute irgendwie in ihren Laden. So. Hm. Was ja auch ein Stück weit wichtig ist. Ja, also kann man auf jeden Fall mal machen. Guck ich mir mal an. Kannte ich noch nicht, was du da jetzt gerade gesagt hast.
Das ist ähnlich wie Patreon. Mhm. Also vielleicht hast du das ja schon mal mitbekommen.
Ja. Nee, sagt mir auch nichts. Aber klar, kann ich mich mal mit beschäftigen. Ja. Ist vielleicht nicht und vielleicht kann man das dann tatsächlich auch gleich mit dieser kleinen Abo-Geschichte verbinden, dass man dann sagt, okay, die Leute, die wollen und ein bisschen unterstützen wollen und halt nicht in der Nähe einen Shop haben, können sich dadurch quasi ihr Magazin bestellen. Weißt du, was ich meine?
Genau. Also welche Gegenleistung du anbietest, bleibt ja tatsächlich dir überlassen. Ob du jetzt sagst, Mensch, jetzt kommt aber alle in die Betonkulturküche und jetzt kochen wir was zusammen oder so. Oder ob du irgendwas Schönes dafür verschickst oder genau, da bist du ganz frei. Ich sehe so viele AMD-Pieces von 2009 und so halt auch.
Genau, also du blätterst ja wie gesagt noch gerade noch Ausgabe 1 oder 2 durch.
Aus ich bin gerade bei 2 angekommen,
da sind, hier in dem Buch. Sind da Sachen, hier guck mal, die Potsdamer Fähre ist auch echt witzig. Das ist so eine Seilfähre, die von einer Seite zur anderen fährt über die Havel, weißt du. Und Keen und Cliff haben die mal bemalt. Fand ich richtig stark, die Aktion.
Ja, Mann.
Weil, weißt du, ein DPD-Auto, Krankenwagen ist jetzt das andere, aber einen Zug haben wir alle schon mal gesehen und bemalt, aber so ein Bootsbombing, genau, ist echt witzig.
Als jetzt vor ein, zwei Jahren so ein mieser Winter war in, so wahrscheinlich überall in Deutschland, so, da war es ja so 2 Wochen einfach mal so minus 14 Grad. So klarer Sonnenschein, aber richtig kalt. Und da war halt auch die Spree zugefroren, sodass alle darauf spazieren gegangen sind und die Jungs natürlich auch sofort alle sportlich geworden, so, okay, korrekt, so, das sind die Schiffe.
Ja klar, muss man echt nutzen.
Ja.
In dem Buch haben wir dann halt, wie gesagt, auch, also die Werbeanzeigen sind dann da natürlich nicht mehr mit drin, die haben wir rausgeschmissen. Und die Seiten halt dann genutzt, um halt ein bisschen auch mal was über den Hintergrund zu schreiben, der dann so parallel da passiert.
Die gelben Seiten dazwischen.
Genau, muss man drauf achten und dann weißt du, was ich meine. Und teilweise haben wir auch, ich habe irgendwann mal angefangen, so ein Betonkultur-Blackbook zu haben. Also ich habe dieses Buch, es schwirrt wie so ein Blackbook halt immer gerade bei irgendwelchen Malern rum. Und davon habe ich dann Sketche genommen, habe die eingescannt, habe die schön aufgearbeitet. Und die sind teilweise auch auf diesen gelben Seiten.
Geil.
Ja, ich finde auch.
Da habt ihr was richtig Schönes gemacht. Echt.
Und also die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass ich es mal für mich machen wollte, dieses Buch, um es mir einfach nochmal schön wegzustellen. Dass ich, falls ich mal irgendwann Enkel habe oder irgendwas, wem ich da zeigen möchte, dass ich mal so ein Buch rausholen kann, weißt du? So wie man das früher auch mit Comics gemacht hat. Kennst du das noch? So Menschen, die so vor 20, 30, 40 Jahren Mosaikhefte gesammelt haben und die dann immer alle 100 Ausgaben zum Buchbinder gegangen sind und sich die schön einbinden lassen haben?
Lustig. Nee, ich hab's ja mit Schrulligen, aber mit Comics hatte ich's irgendwie nie so. Klingt geil, ja.
So, das war die eigentliche Idee dahinter. Und ja, dann ist dieses Buch daraus entstanden. Und als wir den ersten Schwung gedruckt haben und für mich nicht klar war, ob wir die jetzt überhaupt verkauft kriegen oder ob jetzt nur 3 Mann so ein Buch haben wollen, wäre das für mich auch nicht schlimm gewesen. Das wäre dann halt eine Marke gewesen, die ich mal investiert hätte. Dann hätte ich es schön für mich gehabt, hätte es ein paar Kumpels geschenkt oder ein paar Menschen, die auch häufig drinne sind, so, die sich da auch drüber freuen und das zu schätzen wissen. Und dann wäre es auch nicht schlimm gewesen. Aber dass es dann natürlich auch echt noch viele gekauft haben, war natürlich umso geiler.
Ey, ich wundere mich mal, wie manche Menschen einfach zeitlos coole Graffitis malen. So, die standen vor 12 Jahren und sahen stabil aus und kann es auch heute noch gut anbieten.
Ja, volle Kanne.
Wenn ich hier gerade so durch die Jahrzehnte blättere.
Aber was mir auch gerade wieder auffällt, blätter mal eine Seite zurück. Wir haben hier 4 Bilder übereinander und 5 Bilder nebeneinander. Also wir haben hier 4 Bilder nebeneinander, knapp 16 Bilder auf einer Seite.
Ja.
Weißt du? Und heutzutage drucke ich nur noch 4 auf eine Seite, um der Sache einfach mehr Platz zu geben, weißt du? Das ist ja, also ich meine, sind jetzt hier Bombings auf der Seite, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Aber irgendwie, das ist schon eine andere Welt, wa?
Ja, auf jeden
Fall. So layout-technisch. Also bin ich heilfroh, dass ich irgendwann diesen Schritt gemacht habe und gesagt habe, okay, wir machen jetzt wesentlich weniger Bilder rein, aber dafür drucken wir die Größe ab, damit sie vernünftig zur Geltung kommen. Gerade wenn ich diese Seite
lasse. Mit diesen ultrageilen, weiten Panoramabildern ist natürlich auch extrem fett, wie es dann heute in den Ausgaben gibt. Aber ich muss auch sagen, ich bilde mir ein zu sehen, dass damals die Fotoqualität an sich auch noch schlechter war, ne? Dass die Farben nicht ganz so satt sind und die Bilder, die geschossen wurden, also ich meine, die Bombings sind cool, aber
ist ja auch
die Kameratechnik ist wahrscheinlich heute einfach deutlich ausgereifter.
Gerade die digitale Kameratechnik, weißt du, und wer hat damals schon noch wirklich analog fotografiert, wo du dann wirklich auch noch richtig geile analoge Fotos hast, das hat ja kaum einer gemacht, gerade so um 2010. Da haben wir ja alle irgendwie mit den ersten Foto-Handys rumhantiert oder mit den ersten oder zweiten Generationen von Digicams irgendwie. Oder noch mit deiner SD-Karte wieder an den Rechner angeschlossen hast. Das macht ja heutzutage auch kaum noch einer. Das ist auch so eine Sache, wenn ihr zum Beispiel Bilder macht und die uns schickt, dann achtet mal darauf, dass die nicht schon 5-mal durch WhatsApp gelaufen sind, weil WhatsApp komprimiert Bilder. Und wenn die dann schon 5-mal komprimiert sind, werden die natürlich für den Druck auch immer uninteressanter. Und WhatsApp benennt die Bilder auch um, so dass ich zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, die Datei heißt irgendwie, da ist dann immer so ein WhatsApp-Kürzel im Dateinamen mit drin,
wenn ich das sehe, dann ist bei mir auch immer die Motivation schon weg, weil ich weiß, okay, das ist schon durchgewurstet. Ja. Also wenn mir das Bild wirklich gut gefällt und ich es eigentlich gerne mit reinnehmen würde, dann sage ich den Leuten das auch, guck mal, dass du das Original nochmal davon kriegst. Und meistens klappt es auch, aber die da durch WhatsApp durchgewursteten, die sind halt leider in der Qualität dann schön reduziert.
Hure kennt man auch, ne? Ja. So Ecke Magdeburg, nördlich von Magdeburg irgendwie so.
Ja, irgendwie die Ecke da, Halle glaube ich auch oder so.
Mhm.
Und vor allen Dingen auch schon damals.
Da, auch ne? Schon vor 12 Jahren hat er die Züge geknallt. Warte mal, das sieht aus, als wäre es ein polnischer Zug oder ja. Tschechisch oder so. Also ich spreche weder noch, aber wäre so mein Eindruck.
Weißt du, was heutzutage jeder neue Graffiti-Sprüher macht, hier mal so einen Europa-Trip und den dann auf Instagram teilt und ganz wichtig ist, hat Hure schon ohne Instagram vor 10 Jahren gemacht oder vor 12 Jahren.
Ja, mit dem hätte ich auch immer gerne mal gequatscht. Irgendwer hat den auch damals mal empfohlen, aber ist nie zustande gekommen.
Naja, kann ja noch. Starkes Wort auf jeden Fall.
Ja, wäre geil, wenn es irgendwie so ein Akronym wäre, weißt du, ne? Irgendwie herzlich unterwegs. Rechtlich, einvernehmlich. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Geil, Mann. Ja, hier kann ich auf jeden Fall gut durchblättern. So. Also eigentlich fast zu schade, dass. Ja, ist richtig cool. Also ist eigentlich fast zu schade, das so wegzukonsumieren jetzt mal eben während der Folge. Müsste ich mir mehr Zeit für nehmen. Okay, parallel dazu, wir haben die ganzen Hefte hier und da blätter ich gleich auch nochmal durch. Aber ihr habt auch Shirts gemacht.
Genau,
eins davon hast du an, eins davon liegt auf dem Tisch.
Ja, also ich trage das ausschließlich. Ich trage keine anderen T-Shirts mehr, deswegen habe ich es heute
an. Ich habe es natürlich extra angezogen. Also, das wäre schon ein extrem geiler Move. Also tatsächlich, ich sitze heute gerade auch hier mit meinem vor 2 Tagen erst bekommenen eigenen Shirt, Malermeister Grauwert.
Nee, und also auch bei den T-Shirts war das wieder so eine Sache. Wir hatten dann halt diese ganzen schönen Betonkultur-Sketche, die auch zum größten Teil im Buch drin sind. Und dann wollte ich damit irgendwie noch was anderes machen. Und ich habe mal 2 T-Shirts für mich und einen Kumpel gedruckt. Und die haben wir immer gerne getragen und dann habe ich gedacht, machen wir nochmal so einen Schwung. Haben lange mit Farben rumüberlegt und T-Shirt-Qualitäten und so weiter.
Ja.
Und ja, dann hatten wir was wir ganz cool fanden. Und dann haben wir auch wieder nur eine kleine Auflage gedruckt, weil unterm Strich hätte es keiner gekauft, dann hätten wir die selber getragen. Aber es war ähnlich wie mit dem Buch, nicht ganz so krass, aber es war ähnlich wie mit dem Buch, dass dann tatsächlich auch einige Leute gesagt haben, ja komm, ich nehme hier auch so ein Shirt, weißt du?
Geil.
Gerade hier auch so die Jungs aus unserer Ecke, die sich darüber dann auch noch mehr freuen. So.
Ja.
Die dann halt einen regionalen Bezug dazu haben.
Ich kenne tatsächlich auch so einen Graffiti-Podcaster, der so eins vielleicht sogar noch nehmen würde, wenn es da eins in seiner Größe gäbe.
Ja, müssen wir nachher mal nochmal gucken hier ins Lager.
Jo. Geil, Mann. Hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen? Würdest du gerne noch irgendwas erzählen? Gibt es noch irgendwelche Anekdoten, irgendwas, was Leute über Betonkultur oder über die Leute dahinter wissen sollten?
Jetzt kommst du ja hier, jetzt haben wir uns so lange über unterhalten, wir wissen schon gar nicht mehr, worüber wir alles geredet haben. Was will ich noch erzählen? Anekdoten. Was ich zu mir immer ganz gerne sage, ist, dass das irgendwie inzwischen auch mein einziger, oder nicht mein einziger, aber mein großer Bezug zum Graffiti an sich ist. Also klar gucke ich auch irgendwie YouTube-Videos und so weiter oder höre auch Podcasts. Aber tatsächlich ist also ich sprühe kaum noch, mal vielleicht 1-2 Mal in 2 Jahren. Und dann geht es mir auch eher darum, dass ich gerne mal was mit Kumpels an der Wand mache und ja, starke Ding. Und wir dabei einen Grill anmachen und dabei ein paar Bier trinken. So.
Ja.
Aber das Magazin ist tatsächlich der einzige oder der große Strang, der mich und Graffiti noch verbindet. Was ich auch immer ganz interessant finde, weil viele denken vielleicht auch, dass ich auch irgendwie so ein Plani bin, der irgendwie durchs Graffiti stolpert und das Ding so nebenbei macht. Aber es ist tatsächlich eigentlich mein Graffiti so. Und das finde ich, also inzwischen finde ich das auch sehr schön so. Hab mich für eine Zeit lang mal gefragt, ob es vielleicht dann irgendwann auch unauthentisch wird, weißt du, wenn du nicht mehr selber andauernd Lack am Finger hast, sondern dich wirklich nur noch um so ein Magazin kümmerst, aber inzwischen habe ich mich damit arrangiert und finde es gar nicht so schlimm. Das ist gut so, wie es ist.
Ja, ich finde das voll okay. Also, fuck, vielleicht können wir noch über die Kultur reden. So, das heißt Betonkultur, was ist denn die Betonkultur?
Die Kultur ist da drin.
Ja, also machst du Kultur, repräsentierst du Kultur?
Naja, die Kultur ist halt, dass man, also wir haben ja auch viel, viel Interviews immer drin. Also in der letzten Ausgabe war es jetzt mal ein bisschen dünner. Wir versuchen auch immer da sehr, sehr, da versuchen wir tatsächlich den Horizont weit aufzustellen. Also klingt jetzt vielleicht blöd, aber wir haben ja in Graffiti angeht nicht so viele Mädels. Aber wir wollten dann unbedingt mal Mädels drin haben. So.
Hanni war drin, ne?
Hanni war drin,
genau. Warte mal, Hanni und...
Ja, ja, okay. Und das war uns dann halt auch ganz wichtig. Und dann haben wir den Mädels... Also wir lassen den Leuten sowieso sehr viel freie Hand, wenn es jetzt um Interviews geht und so. Da ist es mir eigentlich tatsächlich sogar am liebsten, wenn die Leute sich irgendwie mit einem Kumpel hinsetzen und dieses Interview schreiben, weil es dann so eine persönliche Note kriegt, als wenn ich jetzt hier meine 10 Standardfragen rüberschicke, ja, weißt du, und die Leute arbeiten die so ab. Das ist auch schön und informativ, aber ich mag immer dieses, das hat bei Hanni und Ferkel zum Beispiel super geklappt, die haben dann wie, klingt das auch wieder klischeemäßig, wie zwei Mädels sich halt hingesetzt und wahrscheinlich den ganzen Abend geschnattert und das nebenbei aufgeschrieben und dabei ist ein echt schönes Interview rumgekommen so. Und auch ein sehr umfangreiches. Das ist das, was für mich so die Kultur ausmacht. Ich versuche auch immer, aber das ist halt auch echt schwierig und dann wird es halt für mich auch wieder noch wesentlich zeitaufwendiger. Das so ein bisschen, ich würde gerne, dass das so ist wie die Graffiti-Bravo, weißt du, dass du so, du hast Interviews drin, du hast, ich will auch demnächst mal anfangen, mit Shop-Besitzern zu sprechen oder auch mit Dosenherstellern, so, weißt du, so die, dass man nicht immer nur den Maler an sich in den Fokus setzt durch ein Interview, sondern dass man auch mal so die, also wir, so wie du mich jetzt interviewst, weißt du machst ja auch nicht nur mit Maler, sondern du machst ja jetzt auch mal mit jemandem, der was macht, was zu Graffiti gehört und ein wichtiger Bestandteil ist, aber jetzt nicht zwingend mit der Dose in der Hand an der Wand steht so. Und da will ich auch mal irgendwie anfangen, mal so ein Interview mit einem Shopbesitzer zu machen oder vielleicht auch mal gucken, mit einem Dosenhersteller wirst du jetzt auch nicht direkt in den Gespräch gehen, dann liest du wahrscheinlich da auch mit eben aus dem Marketing im Gespräch so, weißt du. Aber es ist vielleicht auch super interessant für die Leute so, weißt du. Und das war immer so meine Idee, dass das nicht einfach nur ein Magazin wird, wo Bilder abgedruckt werden, sondern dass das so eine Art, ich nenne es jetzt mal Graffiti-Bravo ist, weißt du, dass du auch ein bisschen was lesen kannst, dass du ein bisschen nach rechts und links gucken kannst, dass hinten ein Starschnitt drin ist, den du dir ausschneiden kannst und dann auf einen kleben kannst. Ja. So eine Sachen halt, weißt du. Ein Dr. Sommer-Team brauchen wir jetzt nicht für Graffiti-Sprüher speziell, aber dass es halt so ein bisschen mehr Materie hat, so.
Ja, und vielleicht halt auch dem Kulturbegriff dann noch mehr gerecht wird, weil es ja halt ganzheitlich ablichtet. Ne? Ich meine, genau, die Leute, die Graffiti machen, die sind das eine, aber die Leute, die die Dose herstellen und die Leute, die die Strafverteidigung hinterher machen oder die Leute, die es dokumentieren oder, ja, genau, da gibt es ganz, ganz viele Akteure und tatsächlich bin ich für diese Staffel jetzt auch angetreten, um den Horizont dann nochmal zu erweitern, um in andere Richtungen zu schauen, um... Ich meine, am meisten interessant ist halt der illegale Kram, klar. Ja. Aber es gibt dann noch mehr. Und da hatte ich auch diese Runde Bock drauf, dann nochmal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen einfach.
Genau, und ich glaube, das ist halt auch für die Betrachter super interessant, weißt du? Also so, weißt du, ich meine, wie viele Filme haben wir jetzt schon gesehen, wo es dann halt immer um einen Maler geht oder um eine Crew geht oder wie viele Interviews haben wir in die Richtung gelesen? Aber wie cool ist es eigentlich auch mal, den Shopbesitzer zu fragen, wie er so seinen Alltag meistert und wie er mit seinem Struggle da auch in Corona-Zeiten sich 7 andere Vertriebswege einfallen lassen musste, weil keiner mehr zu ihm im Laden kommen durfte und so. Oder auch mit dem Anwalt sprechen, das ist garantiert auch super coole Geschichten so. Und also gerade der Anwalt, der kann ja Geschichten erzählen, weißt du?
Ja, genau, also die Beste.
Der kann ja wahrscheinlich, den könnte man quasi in meinem Graffiti-Magazin jedes Jahr, also jede Ausgabe eine Doppelseite geben, wo er einfach eine Geschichte erzählt, die mal wieder irgendwie angefallen ist. Und dann könnte er da halt quatschen, ja.
Ja, einmal aus dem Nähkästchen, genau, anonymisiert. Ja, lustig, dass wir da beide tatsächlich gerade genau dieselbe Idee haben. Okay. Denn, also vielleicht schneide ich es raus, vielleicht bleibt es drin, weil die Folge jetzt eh schon fertig ist. Ich habe tatsächlich auch die Idee, mal einen Tag Praktikum im Dosenladen zu machen. Cool. Und ich habe da auch schon einen im Kopf und ich könnte mir vorstellen, dass das lustig wird. Einmal mit Packen und einmal mit Ausräumen und so.
Machst du das bitte an einem Tag, wo das Graffiti-Magazin gerade angeliefert wird, dann kannst du nämlich die Kisten schön in den Laden reinschleppen.
Na, wann steht denn das nächste? Also ich bin ja ein kräftiger Junge und ich helfe da auch gerne tragen.
Das nächste ist dann die Dezemberausgabe. Ist wahrscheinlich jetzt zu spät dann für dich. Also bis Dezember bist du doch wahrscheinlich schon 5-mal durch und hast schon neue Staffeln veröffentlicht.
Ja, nee, schön wär's. Also gerade ist tatsächlich alles auf Warte halt. Und ich produziere jetzt komprimierter. Ich bin in Sofia unterwegs gewesen und habe da 3 Interviews abgerissen zum Beispiel. Und ich hätte jetzt auch easy jeweils eine Episode draus machen können und dann ist die Staffel voll und dann bin ich fertig bis Oktober oder so. Aber ich lege da nochmal eine Schippe drauf, diese Runde. So, das wird roten. Das wird gut.
Coole Sache auf jeden Fall.
Ja, genau. Soweit zum Kulturaspekt und allem, was da so dran gehört und dazu gehört. Möchtest du irgendwen grüßen?
Meine Familie, alle, die dabei sind und hier fleißig mitmachen. Ja, und alle, die mich so kennen. Ich fange jetzt hier nicht an, einzelne Namen aufzulisten. Dann fühlt sich nur wieder jemand ausgeschlossen, weil ich seinen Namen nicht gesagt habe.
Ja, das gilt's zu vermeiden. Okay, wenn ihr Bock habt, den Podcast zu supporten, könnt ihr das tun auf PayPal unter postamt@grauwert303.de und vielleicht könnt ihr bald Betonkultur auch auf Steady oder über irgendeinen anderen Weg supporten. Ich denke mal, wenn es da irgendwas gibt, dann erfahrt ihr das in der Dezember-Ausgabe. Gut, okay. Ey, Mann, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Konstantin.
Mir auch. Bis dann.
Ciao.